Frau Professor Kempfert, der Weltklimagipfel steht bevor und vielfach wird bereits bezweifelt, dass dort ein rechtsverbindlicher Klimavertrag abgeschlossen werden könnte. Wovon wird es abhängen, ob der Klimagipfel ein Erfolg wird?
Also zunächst einmal wäre es schon ein Erfolg, wenn tatsächlich die Weltnationen es auch schaffen würden, ein verbindliches Abkommen zu akzeptieren. Das heißt, ein operatives Abkommen, so würden wir es nennen. Insbesondere müssen die USA dabei sein, China, Europa ist ja sowieso willens, etwas zu tun, Russland auch. Also insofern sind eigentlich alle Zeichen eher positiv, würde ich mal sagen. Wichtig ist jetzt nur, dass man nicht schon im Vorfeld das Scheitern praktisch herbeiruft, sondern dass man die Länder auch in die Pflicht nimmt und dass sie auch entsprechend die Regierungsvertreter dort auch dann dieses Abkommen wirksam erarbeiten und das dann auch festlegen.
Die Erderwärmung soll bis 2100 auf 2 Grad begrenzt werden. Inwieweit findet dieses Ziel überhaupt internationale Zustimmung?
Ja, die G8 haben ja ohnehin schon dieses Ziel akzeptiert, was bedeutet, dass die Treibhausgase deutlich vermindert werden müssen bis zur Mitte dieses Jahrhunderts. Also 2050 brauchen wir mindestens 50-80% Treibhausgasminderung. Das ist implizit darin enthalten. Insofern würde ich sagen, wenn die Weltnationen es tatsächlich akzeptieren, das 2-Grad-Ziel in Anführungsstrichen, dann wäre es ein großer Erfolg und man müsste dann auch erarbeiten und das wären dann die nächsten Schritte, was das bedeutet, welches Land wann wie welche Treibhausgase auch tatsächlich vermindern will.
Sie haben es bereits erwähnt, USA, China und Russland werden eine große Rolle spielen bei diesen internationalen Abkommen. Aber sowohl die Emissionen als auch die Grundvoraussetzungen sind international ja höchst unterschiedlich. Wo sind denn die größten Konflikte international zu erwarten?
Ja, eindeutig, die Amerikaner müssten natürlich sehr viel mehr tun, als sie bisher machen. Also Amerika ist mit 20 Tonnen pro Kopf im Durchschnitt mit weitaus höheren Werten hier ausgezeichnet als beispielsweise Europa, wo nur 10 Tonnen pro Kopf emittiert werden im Jahr. Oder eben halt China, was zwar stark wächst und in absoluten Größen schon alle Länder überholt hat, aber pro Kopf gemessen noch bei 5 Tonnen liegt, also immer noch weit unter dem, was andere Länder verursachen. Insofern sind die USA ganz eindeutig hier in der Pflicht, nicht nur verbindliche Abkommen mitzuerarbeiten, sondern auch wirklich im Land etwas zu tun. Denn dadurch, dass sie so viel emittieren, ist natürlich auch die Möglichkeit der Treibhausgasminderung deutlich höher. Denn durch Verschwendung, wie beispielsweise in Amerika, aber auch Russland, lässt sich natürlich kosteneffizient sehr leicht was vermindern, wohingegen wir in Europa schon sehr viel getan haben und es wird dann auch teurer, jetzt noch mehr zu tun. Also insofern denke ich, muss es eine Weltaufgabe sein, aber ich würde sagen, Amerika ist in der Pflicht und China ist in der Pflicht und die anderen Länder entsprechend auch.
Nun hat sich ja nach dem Regierungswechsel in den USA bereits ein Wechsel in der Klimapolitik angekündigt dort. Ist der Erfolg in Kopenhagen abhängig von der Haltung der USA?
Ja, ganz sicher. Denn die Amerikaner sind der Dreh- und Angelpunkt, würde ich sagen, sind ein Schlüssel zum Erfolg. Denn ohne die Amerikaner werden China nicht mitmachen und andere stark wachsende Volkswirtschaften auch nicht. Also insofern ist es elementar. Dafür sehe ich aber auch gute Ausgangsvoraussetzungen. Ich denke nicht, dass man in Kopenhagen ein fest verbindliches Dokument haben wird, wo drinstehen wird, wann, wer, wie, welche Emissionsminderung auch verbindlich sich dort vorschreiben lässt, sondern es wird ein operatives Abkommen erarbeitet werden, worauf man aufbauend dann entsprechend dann die nächsten Schritte und die nächsten Abkommen und verbindliche Abkommen dann weltweit auch erarbeiten wird und dann unterzeichnen wird.
Welche Chancen hätte denn die Einführung eines internationalen Emissionsrechtehandels?
Also in Europa haben wir ja diesen Emissionsrechtehandel und auch Amerika will in diesen Emissionsrechtehandel einsteigen und ihn auch umsetzen. Er wird ja schon in einigen US-Staaten zumindest ausschnitthaft schon betrieben. Australien ist auch willens, ihn einzuführen, hat es noch ein bisschen verschoben. Japan will wohl auch gerne, man wird sehen. Und ich meine, wir haben ja jetzt das jetzige Kyoto-Protokoll und haben die Möglichkeit, Emissionsrechte zu handeln. Da denke ich, viele Nationen werden Interesse daran haben, sich daran zu beteiligen. Aber ich glaube, es wird so einen Step-by-Step-Approach geben. Also nicht jetzt alle auf einmal machen einen Emissionsrechtehandel, sondern Schritt für Schritt wird man dahin kommen, dass sich immer mehr Länder beteiligen.
Klimaschutz wird insbesondere in Deutschland groß geschrieben. Haben Europa und natürlich Deutschland ihre Hausaufgaben in Sachen Klimaschutz gemacht oder gibt es da noch Nachbesserungsbedarf?
Naja, Europa hat ja schon lange mit Klimaschutz begonnen, hat ja auch die erste Weltnation, die überhaupt Energie und Klimaschutz in einem gemeinsamen Abkommen erarbeitet und damit auch verbindliche Ziele sich vorgeschrieben, die es jetzt auch umsetzen muss nach Möglichkeit. Also auch dann entsprechend die Länder, die noch nicht so weit sind, dann auch zu motivieren und zu sanktionieren, falls das nicht klappt. Also das ist der erste Schritt. Ich würde sagen, Europa ist auf einem guten Wege. Deutschland mit Sicherheit auch. Wir haben natürlich auch noch unsere Baustellen, die wir hier lösen müssen, aber durch das Meseberg-Programm sind wir doch schon einen ganzen Schritt weitergekommen. Wir haben den Emissionsrechtehandel, wir fördern die erneuerbaren Energien. Mehr könnten wir noch tun im Bereich Gebäudeeffizienz. Da ist noch so ein schlafender Riese, was auch volkswirtschaftlich Sinn macht, aus der Krise herauszukommen und damit auch Gelder auszugeben für die Gebäudesanierung. Das wäre sehr positiv. Und im Bereich Mobilität müssen wir auch noch einiges nachholen. Klimaschonende Antriebsstoffe, würde ich mal nennen, oder überhaupt nachhaltige Mobilitätskonzepte. Das ist ein Weg, wo wir hingehen müssen und wo auch die deutsche Wirtschaft weltweit sich ja nicht verstecken muss. Aber da müssen wir noch mehr nachholen.